In den ersten zwei Kapiteln sagt uns der Schreiber, wie Jesus groß ist, und zwar als Sohn Gottes. Kapitel 1 bis fast zum Ende von Kapitel 2. Da geht es um die Größe unseres Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes. In allen 10 Kapiteln geht es um seine Größe. Aber in Kapitel 1 und 2 wird uns gesagt, dass Jesus als Sohn Gottes groß ist. Und weil er so groß ist als Sohn Gottes und Gott durch diesen Sohn gesprochen hat, deshalb ist es wichtig, Gott treu zu bleiben. Das heißt also, es ist nicht unwichtig, wie Gott gesprochen hat. Wenn das Mittel, wodurch Gott sich geäußert hat, ein wichtiges Mittel ist, dann verpflichtet das, auf die Botschaft zu hören. Je wichtiger der Bote, je wichtiger die Botschaft. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, dass ein Mann einen Weinberg hatte und er bestellte Arbeiter in diesen Weinberg. Und sie sollten ihm die Ernte bringen. Aber sie waren untreu. Sie haben nicht getan, was der Besitzer haben wollte. Und eines Tages sagt er, ich will meinen Sohn schicken, vielleicht werden sie auf den hören. Bis dahin hatte er Knechte geschickt. Und man hatte diese Knechte vergewaltigt, ihnen Schaden zugefügt. Und dann sagt er, ich will meinen Sohn schicken, vielleicht werden sie auf den hören. Das heißt, der Weingartenbesitzer meinte, der Sohn ist ja größer, denn nur Sklaven. Und dann werden sie den doch für wichtig halten, der vertritt mich noch mehr als ein einfacher Sklave. Das zeigt, dass der Bote oder der Überbringer einer Botschaft etwas besagt über die Botschaft selbst, so argumentiert der Hebräerschreiber. Weil der Überbringer der neuen Botschaft, des Evangeliums, des Heils, in dem wir stehen, so wichtig ist, so groß ist, deshalb ist die Botschaft so wichtig. Und deshalb sollten wir auf die Botschaft hören und Gott treu bleiben. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir das Heil nicht erlangen, sagt der Schreiber. Das gehört zusammen. Also in den ersten zwei Kapiteln geht es um die Erhabenheit des Sohnes Gottes. Und in diesem Teil befinden wir uns immer noch in der Besprechung des Hebräerbriefes. Wir hatten die ersten 3 Verse betrachtet und dort gesehen, dass Jesus Christus größer ist denn alttestamentliche Propheten. Ich lese die Verse noch einmal. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte, in den Propheten, redete er in diesen, den letzten Tagen zu uns in dem Sohne. Was die Propheten sagten, war Gottes Wort. Darauf sollte man hören. Aber jetzt hat er gesprochen, nicht nur durch Propheten, sondern selbst durch seinen Sohn, welchen er zum Erben von allem einsetzte. Er ist also das Ziel der Wege Gottes in der Schöpfung, durch welchen er auch die Welten mit ihren Zeiten machte. Das heißt, Jesus ist nicht nur das Ziel der Weltgeschichte, sondern der Anfang der Weltgeschichte, welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist und alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt, sich, nachdem er durch sich selbst die Reinigung unserer Sünden vollzogen hatte, zu Rechten der Majestät in der Höhe setzte. Jetzt war das Werk, das Gott durch ihn tun wollte, vollkommen. Es war getan. In den Versen 4 bis 14, also im Rest dieses Kapitels, da spricht der Apostel und der Schreiber von der Größe Jesu Christi im Gegensatz oder gegenüber zu den Engeln gegenüber. Eigentlich geht dieses Thema der Erhabenheit Jesu Christi in Bezug auf die Engel bis fast zum Ende von Kapitel 2. Aber in Kapitel 1 spricht er davon, dass Jesus einen größeren Namen bekommen hat. Vers 4, da er umso viel besser, denn die himmlischen Boten, so nennt er die Engel, geworden war, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, ererbt hat. Jesus Christus ist gen Himmel gefahren und hat eine Ehre, einen ehrenvollen Namen geerbt, empfangen von Gott dem Vater in der Himmelfahrt. Einen Namen, der größer und höher ist, denn die Ehre und den Namen irgendeines Engels. Und dann liefert er Schriftbeweis dafür im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel, in den ersten 4 Versen, zieht er jetzt einen ersten Schluss, die ersten Konsequenzen. Wenn Jesus so groß ist, größer denn die Propheten des Alten Testamentes, durch die Gott gesprochen hatte, die hatten gesagt, so spricht der Herr. Aber Jesus ist der Sohn Gottes. Und Jesus sagte, ich bin der Herr, der spricht. Ich sage euch, ihr habt gehört, ich sage euch, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, ich bin das Leben, wovon die Propheten gesprochen hatten. Dieser Sohn hat verkündet und er hat seine Botschaft anderen Boten, Aposteln jetzt genannt, weitergegeben und sie haben diese Botschaft weitergegeben. Und als sie das taten, hat Gott auf wunderbare Weise seine Botschaft bezeugt, bestätigt. Davon spricht er in den ersten 4 Versen. Und wenn das der Fall ist, wenn diese neue Botschaft des Sohnes Gottes so herrlich bestätigt ist, dann sollten wir auf sie hören. Und wenn wir auf diese Botschaft nicht achten, dann wird unser Los ein schlimmeres sein, denn das Los derer, die auf die alttestamentliche Botschaft nicht achteten, weil die Botschaft größer ist, denn die alttestamentliche Botschaft. Das ist das Anliegen der ersten 4 Verse. Dann in Vers 5 spricht er davon, da greift er noch einmal zurück auf eine Aussage in Kapitel 1, Vers 6 wohl, dass Jesus in der Himmelfahrt eine Stellung bekommen hat, die er eigentlich dann bei der Wiederkunft verwirklichen wird. Als Jesus gen Himmel fuhr, bevor er gen Himmel fuhr, sagte er, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Aber das sehen wir heute noch nicht. Wir persönlich erleben das in unserem Leben, aber die Welt als solche sieht das noch nicht. Aber eines Tages, sagt der Schreiber in Kapitel 2, Vers 5, wird das ersichtlich werden. Da heißt es, denn nicht himmlischen Boten unterordnete er das Weltreich, das kommen sollte, von welchem wir reden. Es soll noch einmal ein Weltreich kommen. Und das wird das Königreich von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, sein. Aber das hat er schon prophezeit im Alten Testament, das ist reichlich angekündigt worden. Aber das wird nicht ein Reich von Engeln sein, obwohl die groß sind. Sie sind stark und sie weisen hin auf den Schöpfer in seiner Größe und Stärke. Und dennoch wird es nicht sie sein, die hier Könige sind, sondern Jesus Christus. Er ist also größer, denn die Engel auch in Bezug darauf. Aber der Leser, der ja wahrscheinlich ein Jude ist, nicht notwendigerweise, es könnten auch andere hier die Empfänger dieses Briefes sein. Es wird möglicherweise eine gemischte Gemeinde gewesen sein. Aber ganz bestimmt handelt es sich auch um Juden und vielleicht in der Mehrzahl um Juden. Denn der Schreiber greift doch immer wieder auf das Alte Testament zurück und führt eine jüdische Sprache hier. Auch in der Auslegung ist das eine jüdische Art der Auslegung. Nun, er sagt sich, meine Leser werden wahrscheinlich denken, Ja, Jesus, der ist groß, aber wir sehen das nicht. Und was wir sehen und erleben, das ist diese Welt mit ihrer Not. Die Leute nehmen uns unsere Güter weg und sie verspotten uns und wir werden verfolgt und wir erleiden Druck. Wo ist Jesus heute? Es ist schwer, nur von der Erinnerung zu leben, nicht wahr? Es ist schwer, nur von einem Wissen zu leben. Was wir brauchen, ist jetzt Kraft. Wenn Sie unter Druck stehen, am Arbeitsplatz, in einer wörtlichen Auseinandersetzung, in einer Konkurrenz, in einer Versuchung, dann brauchen Sie mehr denn nur eine Erinnerung. Es ist schwer, dann einfach aus dem Gedächtnis an etwas davon zu leben. Ich weiß, wie das ist. Da brauchen wir wirklich emotionale Kraft. Hier, wo es pocht. Ja? Da, wo die Versuchung ist, da möchten wir jetzt Kraft haben. Und die Leser dieses Briefes mögen so gedacht haben. Der Schreiber spricht immer wieder von Versuchung, von Leiden, von Widerwärtigkeiten, von den Schwierigkeiten des Lebens, die wir alltäglich kennen. Und da kann der Leser, der erste Empfänger dieses Briefes, gedacht haben, das genügt mir nicht ganz. Mein Jesus ist doch der, der hier auf der Erde war, von einer Jungfrau Maria geboren, in einem Stall, wo es gerochen hat. Seine Eltern waren arm, er ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, das kannte man in Judäa, in Palästina, Entschuldigung. Er ist hier auf der Erde gewesen, ein verkannter Rabbiner, er war weise, aber man hat ihn nicht als Rabbi anerkannt. Er hatte zwar Jünger, aber das waren Fischerleute, was konnten die schon machen? Und dann hat man ihn verspottet und an ein Kreuz gebracht, durch die Hand der römischen Soldaten. Ja, er ist zwar auferstanden, aber wir sehen heute nichts davon. Die Gefahr besteht immer, dass wir einen irdischen Jesus vor Augen haben. Wenn das Gedächtnis uns Kraft liefern soll in der gegenwärtigen Not, dann brauchen wir ein Gedächtnis, das Kraft liefert. Und zwar muss das das richtige Bild sein. Denn wir leben nicht nur von dem Gedächtnis, sondern wir leben von dem Christus, der hier wirklich ist, in mir und um mich her ist. Aber, und ich sage Ihnen jetzt ein Geheimnis, wenn dieser Jesus uns helfen soll, dann ist es wichtig, dass wir wissen, wer er ist. Es muss eine Beziehung da sein zu dem Jesus, der mir helfen soll und mir. Und wenn ich eine falsche Vorstellung habe von dem, der mir helfen soll, dann kann die Hilfe ausbleiben. Wenn Sie in die Versuchung kommen, in die wörtliche Auseinandersetzung, in den Stress der Konkurrenz des Arbeitsplatzes oder was alles auf uns zukommen mag, da ist Jesus, das wissen Sie heute. Sie wissen, dass Jesus morgen da sein wird, übermorgen und so weiter. Aber wann hilft mir Jesus? Nicht nur, wann ich bete, Herr, hilf mir. Sie müssen wissen, zu welchem Jesus Sie beten. Ja, werden Sie vielleicht sagen, Jesus, ja, Gott weiß schon, wer Jesus ist und Jesus weiß auch, wer er ist. Was macht das schon aus? Ich brauche ja nur zu sagen, Jesus, hilf mir und der er eben ist, der wird mir dann helfen. So einfach macht die Bibel uns das nicht ganz. Die Bibel sagt, es ist wichtig, dass ich weiß, dass ich mir richtige, wahrheitsgemäße Vorstellungen mache von dem Gott, der mir helfen soll. Das ist heute sehr, sehr wichtig, weil es viele, viele Tausende, Millionen von Christen gibt, die nennen sich Christen und sind auch oft wirklich Wiedergeborene. Aber sie haben eine nicht biblische Vorstellung von ihrem Gott. Und sie gebrauchen zwar christliche Vokabeln, aber ich befürchte, dass hinter diesen Vokabeln nicht der biblische Gott und nicht der biblische Jesus immer steht. Verstehen Sie das? Sie können Jesus sagen, und der Jesus, der gen Himmel gefahren ist, muss nicht der sein, der hinter dieser Vokabel steht. Die Bibel legt großen Wert darauf, dass wir uns Rechenschaft darüber geben, welche Person hinter den Namen, den Bezeichnungen steht, die wir gebrauchen. Welchen Jesus meinen Sie, wenn Sie beten? Ich tue das in meinem Gebet manchmal, wenn es darauf ankommt. Ich sage, Gott, ich bete zu dir, aber ich bete nicht zu irgendeinem Gott. Dies ist der Gott. Und dann fange ich an zu beschreiben, damit ich ganz im Klaren bin, dass ich nicht zum falschen Gott bete. Mir ist das aufgefallen, dass in meinem Studium der Heiligen Schrift, dass immer wieder Wert darauf gelegt wird, zu wem wir beten, von wem wir unsere Hilfe erwarten. Die Vokabeln genügen nicht. Wir müssen wissen, wer hier gemeint ist. Denn es gibt verschiedene Hilfegegenstände, die mit derselben Vokabel, das heißt mit demselben Namen, versehen sind. Der Begriff Gott wird in der Bibel nicht nur vom lebendigen Gott gebraucht. Das müssen wir wissen. Wir haben nicht alle denselben Gott. Das stimmt nicht. Wir haben auch nicht alle denselben Jesus. Das stimmt nicht. Heute geht man so weit, dass man sagt, auch die Mohammedaner und wir haben denselben Gott. Bis dahin war es eher innerchristlich. Die katholischen und die evangelischen haben doch nur einen und denselben Gott. Nein, wir haben nicht immer denselben Gott. Aber auch die Mohammedaner und wir haben nicht denselben Gott. Ich bin nicht dagegen, dass man den wahren Gott Allah nennt in der arabischen Sprache. Aber genauso wie im evangelischen Raum und dann im ökumenisch-christlichen Raum der Begriff Gott nicht immer dasselbe bezeichnet, so ist es auch zwischen uns und den Arabern oder den Moslemen. Allah ist zwar eine Bezeichnung für Gott, aber wer Allah sagt, meint nicht immer den wahren Gott. So wie unser vierbuchstäbliches Wort G-O-T-T zwar sich auf den lebendigen Gott Israels bezieht, aber nicht immer auf diesen Gott sich beziehen muss. Deshalb muss ich mir Rechenschaft darüber geben. Nun sagt der Schreiber, ja, Jesus ist wirklich Mensch geworden. Er hat hier auf der Erde gelebt. Und er schien eine schwächliche Person zu sein. Er war den Gefahren des Lebens, der Elemente des Windes, des Hungers und so weiter ausgesetzt. Und auch der Feinde, menschlicher Feinde. Und der Feind Satan wurde ihm zugänglich. Er wurde von ihm versucht und so weiter. Jetzt wird der Schreiber fertig mit dem Problem der Menschwerdung Gottes und gibt sich Rechenschaft darüber. Was ist das mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus? Was hat das jetzt mit Erhabenheit zu tun? Er verantwortet sich hier vor den Lesern und sagt, dass das seinen Platz hatte. Das musste so sein. Es geziemte Gott, diesen Weg einzuschlagen. Das ist das Anliegen der Verse 6 bis 16. Aber es bezeugte irgendwo jemand und sagte, was ist der Mensch, das ist Psalm 8, dass du seiner gedenkst oder der Sohn des Menschen, dieser Begriff Sohn des Menschen bezieht sich manchmal auf Jesus, in den Evangelien bezieht er sich auf Jesus. Aber der Begriff als solcher meint nicht immer Jesus. Im Alten Testament bezieht er sich auf den Menschen selbst, so wahrscheinlich in Psalm 8, der hier zitiert wird. Das heißt, was ist der Mensch und was ist der Sohn des Menschen, ist dasselbe. Der Sohn des Menschen ist der Sohn eines Menschen. Unsere Kinder sind, was wir sind. Das heißt, Der Mensch als solcher und in seiner Geschichte, was ist er? Ein Schwächling, weniger denn himmlische Boten, das heißt den Engel. Was ist er, dass du auf ihn siehst? Wir sind so schwach, Gott müsste uns gar nicht in Betracht ziehen. Was sind wir schon, dass Gott sich unser annimmt? Aber das ist gerade das Evangelium, dass Gott sich unsere Schwachheit angenommen hat. Das will er sagen. Was sind wir? Wir sind es nicht würdig. Du machtest ihn, den Menschen als solchen in der Schöpfung, ein wenig geringer, denn die himmlischen Boten, die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn. Und du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Alles unterordnetest du seinen Namen. Soweit das Zitat. Jetzt fügt er hinzu, denn indem er ihm, dem Menschen, im Garten Eden, alles unterordnete, ließ er nichts, das ihm nicht unterordnet wäre. Allerdings blieb es nicht so. Der Mensch fiel in die Sünde und wurde ein Schwächling moralisch gesehen. Er wurde ein Gefallener. Und der Schreiber deutet an, dass es aber noch eine Zukunft für diesen Menschen gibt, nach der alttestamentlichen Prophezeiung. Nur schweigt er jetzt hierüber, er sagt das nur undeutlich. Nun sehen wir aber noch nicht ihm, dem Menschen, alles unterworfen. Aber was sehen wir? Jetzt kommt die Brücke. Jetzt kommt er zu Jesus. Jesus ist einer von uns Menschen geworden, ist in unsere Schwachheit hineingekommen, sagt er in den nächsten Versen. Und in dieser Schwachheit hat er alle unsere Schuld, das ist die Ursache für unsere moralische Schwachheit, auf sich genommen. Er ist aber auferstanden mit Herrlichkeit und Ehre, wie es in Vers 7 heißt, gekrönt. Der Mensch wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, jetzt wird Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. An unserer Stelle, wir haben unsere Herrlichkeit verloren. Er hat sie bekommen als Auferstandener. Das heißt, Jesus kommt in unsere Schuhe hinein, in unsere Situation hinein. Nimmt unser Fleisch und Blut an sich, nimmt unsere Schwachheit auf sich, nimmt unsere Schuld auf sich, und nimmt das Gericht Gottes an unsere Stelle auf sich. Und dann steht er auf. Und die Zukunft, die Gott für uns Menschen bedacht hatte, die wird zuerst an Jesus Christus verwirklicht. Er wird verherrlicht in der Auferstehung und er wird in der Wiederkunft Herrscher über allem sein. Und wenn wir heute zu ihm kommen, und ihn annehmen als unseren Bürgen, unseren Stellvertreter, dann bezieht er uns ein in seine Erhöhung. Und so wird Psalm 8 erfüllt. In Jesus Christus erfährt die Menschheit ihre Verherrlichung. Aber nur der Teil der Menschheit, der sich retten lässt durch diesen, der einer von uns wurde. Also, in den Versen 6 bis 8 spricht er von dem Menschen als solchen im Zusammenhang mit den Engeln. Dann in den Versen 9 bis 16 spricht er von dem Sinn des Menschwerden, der Menschwerdung Jesu Christi. Lassen Sie mich diese Verse noch einmal lesen. Wir waren bis zu Vers 16 gekommen. Aber wir sehen den, der ein wenig geringer, denn die himmlischen Boten gemacht wurde, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Keiner ausgeblieben. Wenn sie ein Mensch sind, dann hat Jesus für sie an ihrer Stelle den Tod geschmeckt. Und sie müssen den nicht schmecken. Was heißt das? Wir sterben aber dennoch. Ja. Wir sterben dennoch, aber wenn wir körperlich sterben, hat der Tod seinen Stachel, seinen kritischen Ernst, seine Furchtbarkeit verloren. Christen, die heute sterben, aufgrund des Todes Jesu Christi für sie ist das Sterben nicht das Ende, nicht die Tür zu einer furchtbaren Hölle, sondern das Tor zu einem Paradies. Der Tod ist für sie nicht ein schreckliches Ende, sondern ein seliger Anfang. In diesem Sinne hat der Tod seine Schwierigkeit für uns, seine Furchtsamkeit für uns verloren. Jesus, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn es geziemte ihn, das heißt Gott, weswegen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit den Führer ihres Heils, Jesus, durch Leiden zu vollenden, das heißt zum Ziel zu bringen. Denn beide, der, der heiligt, Jesus, und die, die geheiligt werden, wir, sind alle von einem, Gott dem Vater, weswegen er sich nicht, Jesus, sich nicht schämt, sie, das heißt uns, Brüder zu nennen. Wenn er sagt, ich werde deinen Namen meinen Brüdern kundgeben, inmitten der Gemeinde werde ich dir Lob singen, und wiederum sagt, es wird so sein, ich werde auf ihn vertrauen, und wiederum, sie, ich und die Kinder, die Gott mir gab. Weil also die Kinder, wir Menschen, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, nahm auch er, Jesus, in gleicher und uns nahekommender Weise an denselben, das heißt an Fleisch und Blut, teil, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch versklavt waren. Denn nicht himmlischer Boten, das heißt der Engel, nimmt er sich ja an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Dieser Vers ist etwas schwierig. Was heißt das, annehmen? Wenn wir sagen, ich nehme mich jemandes an, dann spricht das von Erbarmen, von Barmherzigkeit. Und das ist hier auch eingeschlossen. Aber der Begriff scheint mehr zu bedeuten. Es ist schwierig, dieses zu übersetzen, schon vom Wort her, aber schon ganz besonders vom Zusammenhang her. Vom Zusammenhang her scheint der Schreiber sagen zu wollen, schaut einmal, Jesus ist größer denn die Engel geworden. Aber vor dem, er war Gott, vor dem wurde er Mensch, das heißt einer, der weniger denn die Engel ist. Und als er weniger denn die Engel wurde, dann war es ein Weg, auf welchem er sich der Menschen annahm, nicht der Engel. Als Jesus auf diese Welt kam, dann wurde er nicht ein Engel, um sich der Engel anzunehmen, sondern er wurde ein Mensch, um sich der Menschen anzunehmen, annehmen zu können. Das heißt, der Schreiber sagt, nicht die Engel sind Gegenstand der Hilfe Jesu, sondern wir Menschen sind Gegenstand der Hilfe Jesu. Jesus Christus ist einer von uns geworden. Warum sagt er denn, er hat sich des Samens Abrahams angenommen? Nun, da spricht er besonders von Israel und geht auf Abraham zurück, denn das Buch ist ja vornehmlich in erster Linie für Juden-Christen wahrscheinlich geschrieben worden. Und er will zeigen, dass Jesus oder Gott, als er Mensch wurde, ein Israelit wurde, im Besonderen, um die Verheißungen Gottes an Abraham zu erfüllen. Wenn Jesus Jude wird, wird er Mensch. Das heißt, einer von uns. Aber die Art von Mensch war ein jüdischer Mensch. Das ist ein Trost für Israel. Jesus ist für Israel ganz besonders gekommen. Aber nicht nur für Israel, das ist unser Trost, nicht wahr? Jesus, heißt es in dem Evangelium, ist für das israelitische Volk gestorben. Aber unser Trost ist, dass es nicht nur für dieses Volk war. Aber Israel soll wissen, es war ganz spezifisch auch für dieses Volk, dass er starb. Die Schrift ist also sehr sorgfältig in ihrer Formulierung und ist somit, wie Paulus sagt, ein Trost für jeden von uns. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Nicht mit einem neuen Satz beginnt er, sondern er nimmt wahr, was schon gesagt worden ist, wirft eine Brücke und kommt zu einem neuen Thema. Vers 17 heißt es, weshalb er in allem den Brüdern gleichgemacht geworden sein musste. Was heißt es? Nun, wir haben eben gelesen, Jesus hat sich nicht der Engel angenommen, ist kein Engel geworden, sondern ein Mensch. Warum? Um zu leiden für Menschen. Als er Mensch geworden war, war er verpflichtet, alles mitzumachen, das ein Mensch mitmachen muss. Das ist, was Vers 17 zu sagen scheint. Er war bereit, Mensch zu werden. Er wurde ein Jude, ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams. Und als er einmal von der Jungfrau Maria, einer Nachkommen von Abraham, dort geboren wurde, war er verpflichtet, auch als Jude und als Mensch diesen Weg zu gehen. Und dann hat er unsere Versuchungen durchgemacht. Genau unsere Versuchungen. Vergleichen Sie einmal Lukas 4, die ersten 14 Verse dort, die Versuchungsgeschichte Jesu, mit der Versuchungsgeschichte von Eva in 1. Mose 3. Dann können Sie feststellen, dass genau dieselben drei Versuchungen wahr sind. Unser Verlangen zu genießen wird angesprochen an beiden Stellen. Unser Verlangen zu haben wird an beiden Stellen angesprochen. Unser Bedürfnis, etwas zu sein, das gesund ist, wird angesprochen. Eva fällt darauf ein und genießt nicht, was sie genießen wollte, hat nicht, was sie haben wollte, ist nicht, was sie werden wollte. Satan hat gelogen. Jesus verzichtet auf Genuss, Haben und Sein, damit wir wieder wirklich genießen und haben und sein dürfen. Das ist der Weg dessen, der uns vertreten hat in der Menschwerdung. Und der Schreiber sagt, das macht ihn zu einem Priester, zum hohen Priester. Denn der hohe Priester war ein Nachkomme Abrahams, ein Mensch, Aaron und dann seine Söhne. Und Jesus ist einer von uns geworden, ist aber höher denn wir gestellt und vertritt uns. Ist versucht worden, genauso wie wir versucht worden. Hat gelitten, genau wie wir leiden. Noch schlimmer, denn er hat die ganze Ursache, den Zorn Gottes für unser Leiden auf sich genommen. Entschuldigung, die Schuld hat er auf sich genommen. Weshalb er in allem den Brüdern gleichgemacht geworden sein musste, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester werden möchte, in dem das Gott betraf. Barmherziger und treuer Hohepriester. Danach hat sich wohl manch ein Israelit schon oft gesehnt. Warum? Die waren schwer zu finden. Besonders in dieser Zeit. Die Sadduzäer waren in der hohen Priesterschaft. Es waren harte Männer. Es waren hohe Priester, die Jesus ausgeliefert hatten. Sie waren weder barmherzig noch treu, obwohl sie hohe Priester hießen. Schon viele Jahre war das so gewesen. Es war lange her, dass man einen Aaron gesehen hatte, der ganz neu und frisch in dieses Amt hineinkam und wahrscheinlich mit großer Sorgfalt sein Amt ausgeübt hat. Er war nicht fehlerlos, er hat auch gefehlt. Aber zu dieser Zeit haben wir wirklich unbarmherzige und untreue hohe Priester. Aber jetzt kommt Jesus und er ist, was ein Priester sein sollte. Was ist das? Einer, der zwischen uns und Gott steht. Ein Priester will doch die Heiligkeit Gottes entschärfen in Bezug auf unsere Schuld. Das ist doch seine Rolle. Er geht vor Gott und tritt für das Volk, das hinter ihm steht, ein. Er geht vor dem Volk her gleichsam und kommt in die Gegenwart Gottes in den Tempel oder in die Stiftshütte früher und vertritt das ganze Volk. Zweimal hat er ja alle sämtlichen Namen des Volkes Gottes auf seiner Person. 6 Namen jeweils auf einer Schulter. Alle 12 Namen noch einmal auf der Brust. Er ist der Fürbittende, der Eintretende für sein Volk. Barmherzig, treu soll er das tun. Und Gott hört ihn. Er kommt mit Blut, Zeichen des Todes, des Opfers für die Schuld des Volkes. Gott nimmt es an. Mit Spannung erwartet man die Rückkehr des Hohen Priesters. Wird er umkommen? Und müssen wir also alle umkommen? Oder kommt er heraus und ist das das Zeichen, wir bleiben alle am Leben? Und sie warten, bis der Vorhang sich wieder gibt, und da ist er. Das Blut ist angenommen, seufzt das Volk, wir dürfen am Leben bleiben. Gott ist barmherzig gewesen, Gott ist treu gewesen und hat zu seiner Verheißung gestanden. Der hohe Priester vermittelt diese Botschaft. Das ist, was Jesus tut. Er nimmt unser Anliegen, unsere Schuld, unsere Not auf sich und tritt vor Gott und sagt hier, und mit eigenem Blut kommt er vor dem Vater und sagt hier, mein Blut steht, ist Bürge für alle Menschen. Nimmst du es an? Ja, sagt der Vater, ich nehme es an. Und im Glauben wissen wir, dass Jesus Christus dort angenommen worden ist. Man hat ihn in der Auferstehung gesehen. Sein Blut ist angenommen worden. Menschen zeugen dafür. Er ist wiedergekommen. Er ist wiedergekommen aus dem Jenseits. Man hat ihn gesehen, der Vorhang ist gelüftet worden. Natürlich ist er wieder dorthin gegangen. Aber inzwischen sind Menschen dafür Zeuge, dass das Blut angenommen worden ist. Die Auferstehung spricht davon. Und wir dürfen heute aufatmen. Nur ist das nicht alles selbstverständlich. In Kapitel 3, Vers 1 sagt der Schreiber, weshalb, heilige Brüder, Teilhabe am himmlischen Ruf, beachtet den Gesandten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Wenn Sie den Mut haben, durchstreichen Sie das Wort Berufung in Kapitel 3, Vers 1. Wenigstens die ersten 2 Buchstaben und dann alle nach F, sodass Sie nur 3 Buchstaben R-U-F übrig haben. Denn das ist, was das Wort heißt. Es heißt Ruf. Am himmlischen Ruf sind Sie Teilhaber. Jesus ist gen Himmel gefahren. Er hat sein Blut dort angebracht gleichsam. Es ist angenommen worden. Und jetzt ruft Gott vom Himmel durch den Heiligen Geist. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Nehmt es an. Wir sind Gerufene. Und wer diesen Ruf annimmt und das bekennt, dazu steht, das ist sein Bekenntnis, ja, Herr Jesus, ich habe dein Blut für mich in Anspruch genommen. Der ist dabei. Der gehört zum neuen Volk Gottes. Der soll Jesus treu bleiben. Aber er ist angenommen worden. Kraft des Einsatzes von Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Schritt für Schritt tritt uns diese Botschaft entgegen in diesem schönen Brief. Weshalb er in allem den Brüdern gleichgemacht geworden sein musste, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte. Treu, indem er uns die Sünden vergibt, wenn wir darum bitten. Spurgeon, der Fürst unter den Predigern, hat es einmal so gesagt, wahrscheinlich in London in seiner Gemeinde dort. Er hatte immer wieder Menschen in seiner Versammlung, die noch nie Jesus Christus ihr Leben ausgeliefert hatten. Und dann sagt er zu diesen, schau einmal, hör einmal, wenn du Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest, ist es unmöglich für Gott, dir nicht zu vergeben. Das kann er nicht. Er hat sich verpflichtet, Und er kann sein Wort nicht brechen. Er muss dir vergeben und will das und wird das gerne tun. So stark ist die Verheißung, so stark ist die Treue dieses hohen Priesters. Wenn wir um Vergebung unserer Sünden bitten, das habe ich persönlich getan als 12-jähriger Junge, das war mein ganzes Gebet, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Aber das war ein existenzielles Gebet. Ich wollte Vergebung haben und mir sind die Sünden vergeben. Gott kann nicht erhören. Er kann nur erhören und vergibt und nimmt uns die Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er ist ein treuer Hohepriester. Indem das Gott betraf, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn insofern er gelitten hat, als einer, der versucht wurde, kann er denen, die versucht werden, helfen. Wenn wir jetzt zu ihm gehören, unsere Sündenvergebung bekommen haben, werden wir immer noch versucht zur Sünde. Manchmal sündigen wir auch. Aber er kann uns helfen, stark zu bleiben oder, wenn wir dennoch fallen, uns wieder zu vergeben. Er kann denen, die versucht werden, helfen. Weshalb, heilige Brüder? Warum heilig? Ich habe es Ihnen erzählt in diesen Tagen. Heilig heißt einmal gereinigt und einmal ganz Gott zugeordnet. Der Schreiber schreibt an Menschen, deren Sünden vergeben worden waren, deren Leben gereinigt war, die Gott gehörten. Ihr Leben war Gott ausgeliefert, Gott zugeordnet. Und jetzt nennt er sie heilige Brüder, nimmt sie beim Wort. Aber bleibt das? Deshalb, heilige Brüder, Teilhaber am himmlischen Ruf, an diesem Ruf, der vom Himmel kam, betrachtet den Gesandten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Dasselbe steht in Kapitel 12 geschrieben. Schaut auf Jesus, betrachtet ihn wohl. Wir kennen Vers 2 normalerweise, aber Vers 3 heißt es, betrachtet ihn wohl. Es ist nach 11:30. Gleich werden wir den Gottesdienst beenden. Was werden Sie dann tun? Nun, Sie haben einiges zu tun und Sie werden wahrscheinlich mit anderen Teilnehmern dieses Gottesdienstes noch weitersprechen. Vielleicht haben Sie zu tun und gehen nach Hause. Und dann? Ja, dann gibt es Mittagessen. Und dann? Woraus besteht Ihr Leben? Was tun Sie, während Sie noch anschließend jetzt mit anderen sprechen werden? Was tun Sie, während Sie essen? Was tun Sie während des Nachmittags, wenn Sie spazieren gehen? Was tun Sie während der Arbeit? Wo sind Ihre Gedanken? Der Schreiber sagt, betrachte, denke, schau hin. An Jesus, studiere ihn, beschäftige dich mit ihm. Damit das getan werden kann, während wir andere Dinge tun, muss es konzentriert getan werden, ohne dass jemand dabei ist. Das ist klar. Es muss Pausen geben, irgendwo am Tage oder in der Nacht, wo ich alleine vor Gott bin mit seinem Wort. Und dann wirklich hinschauen, mich gar nicht stören lassen. Und jetzt beschaue ich meinen Jesus. Und wenn ich da ein gutes Bild bekommen habe, das sich einprägt, dann sitzt das da. Das Bild, das der Realität entspricht. Und dann kann ich in die Geschäftigkeiten des Tages hineingehen. Und das sitzt da. Und hilft mir, zu dem zu sprechen, der wirklich da ist, dem wirklichen Jesus, dem wirklichen Gott. Und der ist dann bei mir, ist mein Leben, ist meine Kraft, wie das gestern Abend im Film gesagt wurde von Hudson Taylor. Du bist mein Leben, du bist meine Kraft, du bist, was ich brauche. Das ist Christentum. Nicht du musst, ich muss, sondern er ist das, was ich brauche. Was ich brauche, können Sie mit einem Strich darstellen, in einem Satz. ich brauche, und dann kommt ein Strich, und dann füllen Sie aus, was Sie gerade brauchen. Und da sagt Jesus, das ist der nächste Satz, ich bin, Strich, und dann füllt er dort aus, was Sie oben geschrieben haben. Ich brauche Mut. Und Jesus sagt, ich bin dein Mut. Ich brauche Gnade, Hilfe. Jesus sagt, ich bin deine Gnade, deine Hilfe. Was ich brauche, ist er in Person. Das ist Evangelium. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir für diese gute, frohmachende Botschaft. Sie bringt uns Leben, weil du das Leben bist. Sie bringt uns Freude und Hoffnung und Aufatmen. Noch nicht werden wir an allen unseren Problemen los. Das hast du nicht so geplant. Du hast geplant, uns in unseren Problemen zu helfen. Und dort, wo wir sitzen, wo wir stehen und gehen und Schwierigkeiten haben, da willst du in unserem Leiden, in unseren Schwierigkeiten, das sein, was wir brauchen. O Herr, hab Dank dafür. Nimm du alle Ehre dafür. Und lass dieses Wirklichkeit werden im Leben eines jeden, der hier ist. Amen.